Ja, ich begrüße euch zum Chaos-Seminar, dem Monat mit dem Franzesk zum Thema Unix-Prinzip und über seine Text-Engine. Mit dem Franzesk und mir, das hat eine Weile gedauert, bis es dazu gekommen ist, dass er jetzt eben hier steht, und das will ich kurz euch erklären, weil er hat 2010 mich eben schon angeschrieben. Allerdings 2 oder 3 Tage, bevor ich nach Südamerika gefahren bin, und ich habe ihm dann zurückgeschrieben, er soll mich doch einfach nochmal in einem Jahr kontaktieren. Und das hat er dann auch tatsächlich gemacht. Und dann ist aber irgendwie doch immer was dazwischen gekommen, und ich habe es einfach nicht geschafft, die E-Mail zu beantworten. Aber er ist ja ausdauernd und hartnäckig, und hat ein Jahr später, das war dann schon 2012, hat er mich halt eben wieder angeschrieben. Und dann habe ich es auch tatsächlich geschafft, nur zum Antworten. Und 2013, also in dem Jahr, haben wir es dann auch geschafft, uns mal zum Treffen. Also es hat lang gedauert, und er war hartnäckig, und seine Hartnäckigkeit, die hat dann eben auch zum Erfolg geführt. Ja, und beim Treffen hat er mir hinten einen netten Nachmittag verbracht, und der hat mir sein Büchle dagelassen, das ich dann auch gleich verschlungen habe, und ich war einfach hellauf begeistert, und so ist dann zum weiteren Treffen gekommen. Und bei dem Treffer ist dann eben die Idee zu dem Vortrag entstanden, und deshalb ist er jetzt eben heute da und stellt euch die Text-Engine vor. Ja, ihr dürft euch auf den Vortrag freuen. Das wird ein spannendes Thema, oder? Und vor allem, weil das, an dem er arbeitet, auch momentan eben aktuell ist. Also nur mal so als Stichwort Semantic Web. Ideen, die da behandelt werden, die behandelt er eben auch, aber er behandelt die viel, viel umfassender. Das sind nicht nur Insellösungen, sondern er stellt eine Vision von einem großen, einheitlichen System vor. Also er geht einfach nochmal einen Schritt weiter, wie das, was man so üblicherweise liest und hört. Und wo er jetzt schon einen Schritt weiter geht, da will ich euch dazu motivieren, eben nochmal einen Schritt weiter zu gehen. Also nehmt das, was er heute sagt, als Inspiration mit für eigene weitere Gedanken. Also stellt euch das so vor, er öffnet heute eine Tür und zeigt euch dahinter eine zukünftige, fantastische Welt, wie sie aussehen könnte. Aber wie die dann tatsächlich ist, das müsstet ihr euch dann quasi ausmalen. Er öffnet bloß die Tür. Er bietet Ideen, Konzepte, Ansatzpunkte, und ihr könntet euch dann ausmalen, was da alles nur möglich wäre, auf der Basis von dem, was er über heute vorstellt. Und so will ich euch viel Spaß wünschen mit dem Vortrag von Franzesk.
So, vielen Dank, Melo, für die Einladung und für die Einleitung. Ich möchte euch ein Projekt präsentieren, mit dem ich mich in den letzten 4 Jahren beschäftigt habe und das mich voraussichtlich noch ein paar Jahre beschäftigen wird. Es ist die Entwicklung eines Programmiersystems, das ich die Text-Engine nenne. Zum Hintergrund, 2010 habe ich einige Artikel geschrieben und in Buchform im Selbstverlag veröffentlicht, in denen ich Gedanken über die Software überhaupt niedergelegt habe und in denen ich die These aufgestellt habe, dass die Software Text ist, dass Computer Textmaschinen sind, und einen Textbegriff eingeführt habe, von dem ich überzeugt bin, dass er zu mächtigeren Softwaresystemen führen könnte. Daraus ergibt sich ein experimentales Projekt, das ich den Universaltext nenne, und das ist das Projekt, das ich euch heute vorstellen möchte. Es gibt einen Vorläufer von diesem Universaltextinterpreter. Das ist eine Software, ein Programm, das in Perl geschrieben wurde von mir vor einigen Jahren, das schon existiert und funktionsfähig ist und das ich regelmäßig auch benutze. Das heißt der Universaltextinterpreter. Und wir können uns das näher anschauen, wie das funktioniert. Mit dem Universaltextinterpreter gibt es einige Quelldateien, die einen Inhalt darstellen, der als Text erfasst wird. Dieser Inhalt wird dann, die Dateien werden dann durch einen Interpreter eingelesen, verarbeitet durch ein Skript und daraus ergeben sich Dateien in verschiedenen Formaten wie HTML-Seiten oder LaTeX-Quelldateien oder Dateien von Programmiersprachen wie C oder Include-Files oder Quellcode direkt. Hier sehen wir ein Beispiel von einer solchen Quelldatei, die eingelesen wird. Das ist Universaltext. Dieses Format heißt Universal Text Language. Und das ist das Format, das in diesem Interpreter benutzt wird, hauptsächlich. Hier wird zum Beispiel ein Symbol Mensch definiert und man sagt, dass die Menschen Vornamen haben. Die Vornamen sind vom Typ String. Dann wird definiert, dass ein Mann ein Mensch ist und dass eine Frau ein Mensch ist. Dann definiert man die Struktur Familie. Eine Familie hat Elternteile und Kinder, die jeweils Menschen sind. Und nachdem man diese Symbole eingeführt hat, kann man einzelnen Familien eingeben. Die Familie Meyer hat einen Elternteil, die Leonie heißt, einen anderen Dirk, das sind Vater und Mutter, und zwei Kinder, Theo und Marie. Und dann kann man andere Familien eingeben. Diese Textstruktur ist völlig allgemein. Man kann, also das ist ja meine These, das muss noch bewiesen werden mit dieser Textengine. Diese Textstruktur soll völlig allgemein sein und mit ihr kann man alle beliebige Informationen erfassen, von Wissen bis zum Quellcode, über digitale Medien, alles Mögliche. Wie funktioniert der Universaltextinterpreter? Er bringt eine Shell, das ich jetzt hier aufgemacht habe. Mit der Shell kann man zum Beispiel diese Datei einlesen, Genealogie. Und nachdem man die Datei eingelesen hat, kann man sich zum Beispiel den Inhalt zeigen lassen. Hier sehen wir, was er erfasst hat. Es gibt drei Familien. Eine Texteinheit Familie besteht aus einem Namen, einem Elternteil vom Typ Frau mit dem Vornamen Leonie und so weiter. Das ist die, hier sehen wir die Struktur, die erfasst wurde. Und nachdem dieser Text erfasst wurde, kann man darüber Abfragen laufen lassen. Hier kommen die sogenannten Selektoren im Einsatz. Mit einem Select-Befehl kann man zum Beispiel alle Familien sich zeigen lassen. Jede Familie hat einen Namen, dann lasse ich mir die Namen von den Familien zeigen. Familie, Maya, Wagner, Zimmermann, oder man kann sich die Namen von den Kindern zeigen lassen. Und hier, indem ich den Text ändere, also den Befehl ändere, kann ich nicht die Familiennamen zum Beispiel, sondern den Vornamen und danach den Nachnamen von der betreffenden Person. Hier Theo Maya und so weiter, alle Kinder. Oder man kann zum Beispiel alle Texteinheiten, die von einem bestimmten Typ sind, abfragen. Zum Beispiel alles, was Frauen sind. Hier gibt es zum Teil Kinder, zum Teil Elternteile. Und man kann sich hier auch die Rolle zeigen lassen von der betreffenden Person. Zum Beispiel in Klammern setzen oder was auch immer. Also es ist gleich einen Text zu generieren, der sich als Abfrage von dem Inhalt ergibt, den man erfasst hat. Man kann auch zum Beispiel die Ausgabe nummerieren oder um viele Sachen. Das kann man als Datei abspeichern oder was auch immer. Also das ist die Grundidee. Es gibt bestimmte Einheiten. Man kann einen Text definieren. Diese Einheiten werden dann erfasst und man kann Abfragen machen. Die Einheiten, die man definiert, die sind hier in dem Beispiel, das wir gesehen haben, sind die feste Einheiten. Also es wird ausgeschrieben, was der Inhalt ist. Es muss aber nicht so sein. Man kann zum Beispiel hier in diesem anderen Beispiel sehen wir, dass bestimmte Texteinheiten automatisch generiert werden. Zum Beispiel machen wir hier eine Webseite. Eine Webseite besteht aus einem Titel und einem Inhalt. Der Inhalt besteht aus Absätzen, die Strings sind. Das haben wir so gemacht, hätten wir anders machen können, je nachdem, was wir brauchen. Dann definieren wir eine statische Seite Website. Index, die heißt Index. Die trägt den Titel Genealogie-Website und Willkommen bei der Genealogie-Website. Dann kommt aber, hier hätten wir schreiben können, Meyer, Wagner und Zimmermann, aber wir schreiben das nicht, sondern wir betten hier einen Selektor ein und sagen, es gibt ein Select über jede Familie, so wie wir das vorhin gemacht haben, und für jede Familie erzeugen wir einen HTML-Link zu der Familie mit der Beschreibung des Familiennamens. So wird in der Indexseite der Inhalt automatisch generiert. Oder wir können hier später mehrere Webseiten erstellen. Wir erstellen eine Webseite für jede Familie, ausgehend von den Daten, die wir da haben. Das können wir ausführen lassen. Wir gehen in den Interpreter rein, lesen die Familiendaten, dann lesen wir diese andere Datei, Webauftritt. Und jetzt haben wir die Webseiten generiert. Das können wir uns zeigen lassen, indem wir uns die Webseiten zeigen lassen. UTL Website. Und hier sehen wir, dass eine vier Webseiten generiert wurden, eine Index, eine Meyer, einer Wagner und einer Zimmermann und die einen generierten Inhalt haben. Wenn wir jetzt eine Webseite, also HTML-Seiten generieren wollen, dann schreiben wir beispielsweise so ein Skript. Hier werden die Dateien eingelesen und man geht die einzelnen Webseiten durch und für jede Webseite erstellt mit dem Befehl save eine HTML-Datei, die den Namen, den Familiennamen trägt plus .html und als Inhalt wird der entsprechende HTML-Code generiert. Wenn wir das laufen lassen, dann lassen wir diese erstellte Web laufen. Wir werden die Dateien erstellt, Index, Meyer HTML, Wagner HTML, Zimmermann HTML. Und das können wir uns auch anschauen. So, Beispiele. Das ist der Ordner, wo die Dateien erstellt wurden. Wir gehen zum Index HTML. Genealogie-Website, willkommen, bla bla bla. Die drei Familien, Meyer, Wagner, Zimmermann, wenn wir reingehen, dann sehen wir die Namen von den Personen. Das ist also die grundlegende Idee des Universaltextinterpreters. Man hat Quelldateien, die man einliest. Man bearbeitet diese durch Scripts, dadurch ergeben sich weitere Texteinheiten und zum Ende verarbeitet man mit weiteren Scripts diesen erfassten Text, damit man die Quelldateien, die Zieldateien bekommt, die in diesem Beispiel HTML-Seiten gewesen sind. Aber man hätte auch LaTeX-Quelldateien erstellen können, zum Beispiel um ein Buch zu generieren. So habe ich beispielsweise dieses Buch erstellt. Die Quelldateien, die sind keine Plain Text Dateien, so wie diese hier in dem Fall, sondern als Quelldateien habe ich LibreOffice Dokumente geschrieben, sodass es sehr bequem ist, Prosa zu schreiben mit den herkömmlichen Mitteln. Man kann korrigieren, drucken und so weiter. In dieser Text sieht wie ein ganz normales Dokument. Es gibt nur diese kleinen Marken, die zum Beispiel die Überschriften bezeichnen oder andere kleine semantische Hinweise. Aber aus diesen Quellen ergibt sich sowohl dieses gedruckte Buch, das dann an den Verlag hochgeladen wird, wie auch die Webseite, die man hier sieht, in der das komplette Text von dem Buch drinsteht. Das ist zum Beispiel, links haben wir den Quellcode von dem Vorwort und rechts das Vorwort, so wie er auf der Webseite zu sehen ist. Und gut, das ist dieses Vorläuferprojekt. Und das eigentliche Projekt ist die Text Engine. Die Text Engine ist eine Neuimplementierung von dem Universaltextinterpreter. Die hat eine ähnliche Funktionalität. Es werden Quelldateien in einem ähnlichen Format eingelesen, verarbeitet und ausgegeben. Der grundsätzliche Unterschied besteht darin, dass in dem Universaltextinterpreter, wenn wir uns diese Datei hier beispielsweise anschauen, der Inhalt, also die Daten, werden als Text erfasst, aber der Script, der wird in dem Universaltextinterpreter nicht als Text erfasst, sondern als Zeichenfolge ausgeführt. Wenn der Interpreter diese Datei einliest, dann erfasst er diese Einheiten hier. Und wenn er zu diesem Skript kommt, dann analysiert er diese Zeichenfolge und dann sieht er, es gibt ein Select. Und dann wird die Select-Funktion aufgerufen, also der Code, der das implementiert, aufgerufen. Und dieser Code, diese Funktion bekommt dann diesen String als Parameter und dieser Parameter wird von der Select-Funktion ausgewertet. Man sucht nach einem Selektor und einem Textkörper. Der Selektor wird dann ausgelöst. Damit bekommt man einige Texteinheiten, die zu durchlaufen sind. Und für jede von diesen Texteinheiten wird wiederum der Textkörper an den Interpreter weitergereicht. Das heißt, nachdem man den Text, diesen Skript eingelesen hat, wenn man sich den Textspeicher zeigen lässt, dann sieht man darin zwar die ganzen Webseiten, so wie wir das gesehen haben, die generiert wurden, aber man sieht kein Skript mehr, weil der Skript steht nicht in dem Textspeicher drin. Das ist der grundsätzliche Unterschied mit der Text Engine. In der Text Engine ist auch der Skript ein Text, der als Text erfasst wird und als Text dann ausgeführt wird. Zum Beispiel ein Selektor hat in der Text-Engine eine Textstruktur. Das, was wir hier sehen, das ist die reale Struktur, die schon implementiert ist, und zwar so, wie das hier steht. Das ist die Textstruktur, die einen Selektor darstellt. Ein Selektor kann entweder ein einfacher Selektor sein oder ein mehrfacher Selektor. Ein mehrfacher Selektor besteht aus einem Operator, der entweder Verkettung ist oder Schnittmenge und ein oder mehreren Operanden, die Selektoren sind wiederum. Und ein einfacher Selektor hat Ebenen und anderen Eigenschaften und die Ebenen sind entweder eine Satzebene, die aus einem Zielbezug besteht oder mehreren, oder ein ebener Platzhalter, der sich auf alle Kinder oder alle Nachfolger bezieht. Das hat zur Folge, dass in dem Universaltextinterpreter gab es einen String, so wie das hier, Select Software-Einheit, Punkt, Typ Modul, Fragezeichen, Fragezeichen und dann Typ Seite. Und das war als String so ausgeführt. Das wird in der Textengine in einem Selektor überführt werden, der so aussieht zum Beispiel. Das hat einige Ebenen. Die erste Ebene ist eine Satzebene. die eine Zielrolle Software-Einheit bestimmt. Die nächste Ebene bestimmt, filtert nach Texteinheiten, die den Typ Modul haben. Dann kommt ein Platzhalter, der sich auf alle Nachfolger bezieht. Das ist dieses Fragezeichen, diese doppelte Fragezeichen hier. Und zum Schluss ist die Ebene, die den Typ bestimmt, Seite. Wenn in der Textengine so ein Selector vorkommt, dann wird er in diese Textstruktur erfasst und die Selector-Einheit, der Code, der das verarbeitet, verarbeitet gar nicht den String, sondern diesen erfassten Text. Das hat zur Folge, dass der Code der Selektoren ausführt, völlig unabhängig von der Syntaxis. Also es ist unabhängig davon, ob ich die Selektoren nun mit diesem Format darstelle oder ob ich die Selektoren direkt als im Prosa-Format, in diesem Format erfasse, das kann ich auch machen, oder in einem anderen möglichen Format. Das hat auch zur Folge, dass wenn ich einen Selektor habe, ich kann das durch die Textengine zeigen lassen, auch in einem beliebigen Format, der unabhängig ist von dem Format, mit dem er erfasst wurde. Ich kann einen Selektor so zeigen lassen mit diesem Format oder mit diesem Format, mit diesem Universaltextformat oder wenn es andere Sprachen geben würde, dann könnte man das in anderen Sprachen auch präsentieren, zeigen. Außerdem, außer diesem Unterschied ist die Textengine ausgelegt als Experiment. Das soll auch die Theorie erproben. Und dafür wird die Textengine zwei Schichten haben. In der ersten Schicht wird der Textbegriff implementiert und in der zweiten wird ein System aufgebaut, das auf der ersten Schicht basiert. Wenn die Textengine fertig ist und zur Verfügung steht, dann kann man den weiteren Schritt gehen und man kann einen Textserver implementieren, der zu der Textengine Persistenz, Versionsverwaltung von den Änderungen in den Einheiten und Fernzugriff hinzufügt. Und wenn man über einen solchen Textserver verfügt, dann kann man den Text ablegen, erfassen und in dieser Form zur Verfügung haben. Und das ist nicht das Ende des Experiments, sondern dann geht es eigentlich los, weil dann kann man endlich das implementieren, was ich eine Textwerkstatt nenne. Das ist ein Texteditor, wo der Text aber nicht eine Zeichenfolge ist, wie in den heutigen Texteditoren, sondern wo der Text diese Datenstruktur ist und mit diesen Bearbeitungsmöglichkeiten versehen ist. Eine Softwarewerkstatt kann ungefähr so aussehen wie die heutigen Oberflächen. Es gibt zum Beispiel hier ein Fenster mit einer Baumdarstellung. Es gibt ein anderes Fenster mit einer symbolischen Darstellung. Es kann auch eine Oberfläche mit einer webähnlichen Darstellung oder mit einer Dokument, textverarbeitungsähnlicher Darstellung geben. Der Unterschied zwischen dieser Oberfläche und den aktuellen Systemen ist, dass heute werden hier zum Beispiel die linke Liste, dieser Baum, stellt einzelne Dateien dar und diese Ordner werden hier als aufklappbare Ordner dargestellt. Jeder Eintrag ist eine Datei und wenn ich sie auswähle, dann sehe ich den ganzen Inhalt von dieser Datei. In der Textwerkstatt wird ein Fenster nicht eine Datei zeigen, sondern das Ergebnis eines Selektoren. Genauso wie hier uns haben zeigen lassen, alle Familien, die wir, von denen wir Kenntnis hatten, oder alle Webseiten, die wir in unserem Webauftritt hatten, mit einem Selektor. Genauso können wir hier in der Werkstatt über dieses Fenster auswählen, was wir uns zeigen lassen wollen und in welcher, also welcher Inhalt und in welcher Form wir uns das zeigen lassen wollen. Diese Baumdarstellung wird auch genauso der Inhalt von einem Selektor sein. Also es wird hier auf diesem linken Fenster einen Selektor geben. Ich gebe hier das ein, was ich bekommen möchte, und ich sage, dass die Präsentationsart ein Baum ist, und dann wird das in Baumform angezeigt, sodass ich ein Element anklicken kann und so weiter. Die verschiedenen Fenster, die sind verknüpft, also ich kann bei dem Selektor, der ein Fenster bestimmt, kann ich das ausgewählte Element eines anderen Fensters referenzieren, so dass, wenn ich ein Element in dem anderen Fenster, in dem einen Fenster auswähle, ich einen anderen verknüpften Inhalt in einem anderen Fenster bekommen kann. Mit dieser Struktur kann man einen Texteditor machen, indem ich zum Beispiel, wenn ich so ein Buch habe wie das hier, dann würde ich hier durch einen Selektor mich alle Kapitel zum Beispiel zeigen lassen. Und in einem Selektor in diesem Prosa-Teil hier könnte ich mir die einzelnen Artikel zeigen lassen. Das könnte ich machen, aber ich könnte auch mir nicht alle Kapitel zeigen lassen, sondern nur die Kapitel, die den Status in Arbeit haben, und oder die Kapitel, die der erste Absatz von jedem Kapitel oder was auch immer, oder alle Referenzen zu einem bestimmten Autor oder so. Das könnte ich machen, indem ich den Selektor ändere jeweils. Es gäbe verschiedene Präsentationsmöglichkeiten. Jeder Text könnte als Prosa gezeigt werden oder als Baum gezeigt werden oder als Tabellenkalkulation zum Beispiel gezeigt werden. Das hätte zur Folge, dass wenn ich so ein Buch bearbeite, ich könnte die Kapitel als Excel-Blatt sehen. Ich könnte mir jeden Kapitel in einer Liste zeigen lassen und dann einer Verwaltung zeigen, dieses Kapitel ist fertig, dieses ist noch nicht fertig, dieses ist schon korrigiert oder nicht. Und die Darstellung als Excel, in Excel-Format oder im Prosa-Format, das wären, wenn ich das heute machen würde, dann hätte ich eine Excel-Tabelle und ein Word-Dokument zum Beispiel. Aber die wären nicht verknüpft. Also der eine hätte einen Inhalt, der andere einen anderen. Ich musste jedes Mal entweder importieren, exportieren oder das doppelt aktualisieren. Mit der Textwerkstatt ist das integriert, weil die Daten nur einmal vorliegen. Und es ist nur eine Frage der Darstellung, ob ich etwas als Liste bekomme oder in Prosa-Format. Das wäre die Textwerkstatt. Aber man könnte auch einen Schritt weitergehen und das machen, was ich eine Software-Werkstatt nenne. Eine Software-Werkstatt wäre eine Textwerkstatt, die für die Bearbeitung von Quellcode eingesetzt wird. Das würde ähnlich aussehen wie eine heutige IDE. Zum Beispiel, wenn ich hier einen Baum habe, dann könnte ich einen Baum haben, wo ich ein bestimmtes Projekt habe, hinter dem Projekt alle Klassen, die ich bearbeite. Und wenn ich eine Klasse anklicke, dann sehe ich jeweils den Code von dieser Klasse. Das wäre eine Möglichkeit, die die aktuellen Systeme ähnelt. Aber anders als in den heutigen Systemen wäre ich nicht beschränkt auf bestimmte sogenannte Dateien. Wenn ich heute Code schreibe, zum Beispiel in einer objektorientierten Sprache, Dann setze ich den Code in bestimmten Dateien. Ich bestimme eine Datei, die hat eine Klasse oder zwei Klassen oder drei Klassen. Aber wenn ich in einer Datei drei Klassen gesetzt habe, und zwar in einer bestimmten Reihenfolge, zuerst diese Klasse, dann die andere, wenn ich das bearbeiten möchte, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als das immer in einem Prosa, also in einem symbolischen Format am Stück, die drei Klassen nebeneinander zu haben. In einer Datei, weil ich heute nur die Dateien sehen kann. In einer Software-Werkstatt sehe ich ja keine Dateien, sondern sehe ich das Ergebnis einer Selektoren. Das heißt, ich kann mir alle Klassen zeigen lassen und dann kann ich die alle in einer einzigen Zeichenfolge sehen, wie hier, als wären die in einer einzigen Datei. Aber ich kann auch mir nur die Klassen zeigen lassen, die ich gestern bearbeitet habe oder die zusammen in einer Funktionseinheit definieren. Also ich kann mir das bestimmen, was ich sehen möchte, ohne dass ich irgendwelche Prozesse über Dateien machen muss. Und zwar nicht nur anzeigen, sondern auch bearbeiten. Das bleibt aber nicht bei der Darstellung von Klassen beschränkt, sondern auch inhaltlich. In dem Quellcode gibt es Funktionen oder Methoden von einer Klasse und die Funktionen rufen wiederum andere Funktionen auf. Und wenn ich Quellcode schreibe, dann kann man das entweder die allgemeine Funktion oben und die Detailfunktionen unten, so dass wenn ich die Hauptfunktion lese, die finde ich vorne und dann sehe ich, da werden andere Funktionen aufgerufen und diese anderen Funktionen werden später in der Datei definiert. In einer Softwarewerkstatt, also heute ist es so, dass ich entweder das Top-Down schreibe oder Bottom-Up, ja, aber wenn ich das so geschrieben habe, dann sehe ich das auch in derselben Reihenfolge und bearbeite ich das auch immer so. In einer Softwarewerkstatt kann man, ist das eine Frage der Darstellung, ob ich das Top-Down bekomme oder Bottom-Up. Und das kann mir je nach Zusammenhang interessieren, das so oder so zu bearbeiten. Aber nicht nur die Reihenfolge von den Methoden oder von den Funktionen, sondern auch die Namen von den Funktionen, von den Bezeichner, alle Bezeichner, von den Variablen. Das ist heute, jeder Bezeichner besteht in einer Zeichenkette und die ist fest und die kann man nicht mehr ändern. Mit der Softwarewerkstatt ist der Name kein fester Name, sondern man verfügt über mehrere Namensräume. Und je nach Namensraum kann man dieselben Funktionen mit anderen Namen versehen. Das kann nützlich sein, zum Beispiel, wenn ich mich intensiv mit einer Funktion beschäftige, die schwierig zu implementieren ist. Dann kann ich kurze Namen benutzen, die ein Buchstabe oder aus zwei Buchstaben bestehen. Diese Namen sind praktisch, sie sind knapp und kurz. Und da ich mich gut auskenne, weil ich mich gerade mit dem Teil beschäftige, ist es nützlich, mit diesen knappen Darstellungen zu arbeiten. Und wenn ich zwei Jahre später mich mit demselben Code konfrontiert werde, dann kann ich den Namensraum wechseln und auf längere und aussagekräftige Namen gehen, die nützlich sind, wenn man in einem Terrain, im fremden Terrain unterwegs ist. Aber nicht nur die Namen können über verschiedene Namensräume anders dargestellt werden, sondern auch die Sprache, die Programmiersprache, in der etwas geschrieben wird. Das ist eigentlich keine Eigenschaft von der Software, die man schreibt, sondern das ist eigentlich eine Darstellungssache. In der Softwarewerkstatt ist das, was gespeichert wird, also das mit dieser Textstruktur repräsentiert wird, nichts anderes als der syntaktische Baum von dem Quellcode. Das heißt, ob ich das jetzt in C darstelle oder in einer anderen Sprache, die dieselbe Semantik darstellen kann, ist völlig egal. ganz zu schweigen von dem Thema, wie man die Klammern aus, zu benutzen hat, ob man die nach rechts setzt oder oben oder in separate Linie oder ob man die Linien lang macht oder kurz. Das, diese ganzen Sachen, die sind ja sowieso spielen die hier keine Rolle, weil man das jeweils einstellen kann, was man bekommen will. Unabhängig, wie man das eingegeben hat. Also Möglichkeiten gibt es hier unendlich, wenn man den Quellcode als erfassten Text zur Verfügung hat. Wenn man das weiterdenkt, dann sieht man, das ist in einer solchen Konstellation, es sich komplett geändert hat, was wir heute die Compiler nennen. Heute sind die Compiler Programme, die Zeichenfolgen als Eingabe bekommen und ausführbare Dateien produzieren. In einer Softwarewerkstatt wird es weiterhin Transformationen geben, die Text, der in einer Semantik vorliegt, in einer anderen Semantik übersetzen. Aber diese Transformationen, wenn man will, kann man das weiter Compiler nennen oder Übersetzer. Diese haben mit der Syntax gar nichts zu tun, weil sie werden keine Zeichenfolgen parsen. Das Parsen von den Zeichenfolgen wird durch diese Präsentationseinheiten erledigt und werden nicht zu dem Ergebnis kommen, werden nicht zu dem erfassten Text. Der Compiler wird nur einen Text bekommen als Eingabe und dann wird er das transformieren. Zum Beispiel ein Text, der als Selektoren vorliegt, so wie wir das gesehen haben, und der wird das in der Semantik von einer bestimmten Maschine, Hardware-Maschine oder virtuelle Maschine übersetzen. Ja? Da kommt das Mikrofon.
Hallo.
Hallo.
Gibt es das auch in die andere Richtung schon, dass ich einen Quellcode von einem Java oder richtige Programmiersprache C++ zum Beispiel hätte und, und die dann übersetzen lasse in diese Struktur? Ist schon sowas schon angedacht, dass ich mir sozusagen Wissen, das schon da ist, irgendwo raussaugen kann?
Also das Projekt, von dem ich rede, das ist noch nicht implementiert. Ja, also im Moment verfügt man über das nicht. Aber grundsätzlich ist es so, dass dieses Benutzen von bestehendem Code oder so, das ist eine Frage von dem, was ich hier Präsentationseinheiten genannt habe. Man kann eine Präsentationseinheit, der mit Java-Code umgehen kann, ja. Und das könnte man die aktuellen Zeichenfolgen, also die Dateien, die aktuell mit Zeichenfolgen versehen sind, die könnte man mit diesen Präsentationseinheiten einlesen. Und dann würde man in dem Textspeicher über die, also man hätte natürlich, man müsste, bevor man Java-Code einlesen kann, die Java-Semantik in Text repräsentieren können. Und dann hätte man, nachdem man diese Dateien, die den aktuellen Code haben, eingelesen hat, hätte man in dem Textspeicher eine Einheit mit der Semantik von Java. Und also das ist durchaus angedacht in diesem System. Es gehört eigentlich dazu. Also es geht nicht darum, die aktuellen Sprachen zu vernichten oder so, oder durch andere zu ersetzen, sondern es geht nur darum, wie die Sprachen miteinander zusammenspielen. Weil der aktuelle Java-Code ist Java-Code. Ich schreibe das in Java und lese das auch in Java. Aber in einem solchen System, ich kann den Java-Code dann in C# auslesen, weil die Semantik sehr ähnlich ist. Ja? Und mit ein paar Bibliotheken kann ich das eine in dem anderen überbrücken. So, danke. Aber das Neue sozusagen in diesem System besteht nicht in bestimmten Sprachen oder Syntax oder so, sondern es geht eigentlich darum, was man damit macht.
Ja. Mich interessiert mal der Implementierungsstand eines Interpreters. Wir haben verschiedene Selektoren gesehen, um Abfragen zu machen. Ja. Gibt es auch den umgekehrten Weg, Daten zu ergänzen, zu bearbeiten und einzufügen?
Ja, also wir haben auch ein Beispiel gesehen, das mit der Webseite, wo wir Texteinheiten generiert haben. Das gibt es schon in dem Universaltextinterpreter.
Der Datenstamm, aus dem du bisher hast generieren lassen, den hast du immer von Hand erzeugt.
Also ich habe die Daten von den Familien erzeugt, mhm, und dann habe ich die Webseiten generiert anhand der händisch erfassten Daten. Ja.
Ich stelle mir gerade vor, wie ich ein Metadateisystem implementiere, das mir hilft, Dateien mit Schlagworten zu versehen, mhm, und auf diesem Metasystem Abfragen zu machen. Gib mir alle Dateien, die ich gestern bearbeitet habe und, mhm, folgendem Namensschema entsprechen.
Ja.
Ich habe noch nicht gesehen, dass der Interpreter die Fähigkeit hat, die Stammdaten zu ändern.
Also die Daten zu ändern?
Ja.
Das musste ein System bauen, das implementiert. Das ist, was ich das kommt ins Spiel in dem Stadium, das ich den Text Server genannt habe. Da habe ich davon gesprochen, dass man Versionsverwaltung implementieren sollte. Weil da muss man entweder die Daten löschen oder die Daten mit Versionen versehen. Und die nächste Version soll die ältere ersetzen. Das ist eine Frage der Implementierung. Also man muss zum Beispiel Einheiten machen, die einen Status haben und die dann mehrere Stadien durchlaufen können. Und man kann das so machen, dass die Selektoren jeweils den letzten Status abfragen oder sich für die Geschichte interessieren. Aber das muss implementiert werden. Der Universaltextinterpreter, das ist die Software, die jetzt schon existiert, hat das nicht. Und die Textengine soll es dann bekommen, wenn es zum Textserver kommt. Das ist, was vorgesehen ist von mir.
Ich mag noch eine Frage stellen, und zwar, ja, nachdem ich bereits die Worte Perl rausgehört habe und Textersetzung und reguläre Grammatik, gibt es auch so etwas wie Rekursion, Code, der Code erzeugt, der ausgeführt wird?
Das soll es geben. Das ist, das ist die Absicht, dass es das gibt, ja.
Geht doch
mit
nicht.
Der Textengine wird es das geben. Mhm. Ja, Mikrofon vielleicht nach hinten.
Du hast ja gesagt, dass du die Daten quasi ausliest und du liest sie unabhängig von den Dateien aus.
Ja.
Wieso überhaupt Dateien? Wieso braucht man dann noch Dateien?
Ja, man braucht sie, weil man diese ganze Software noch nicht hat.
Ich meine, warum braucht man unterschiedliche Dateien? Wieso soll man es am Ende noch auf Dateien trennen oder vielleicht besser wie eine SQL-Datenbank auf quasi, hier sind die Daten gespeichert, da sind die sonstigen Zeugs gespeichert und das alles im Hintergrund dann irgendwie in Dateien untergliedert?
Also eigentlich ist das genau das System, von dem ich jetzt spreche. Ja?
Ah, okay.
Also hier gibt es keine Dateien. Die Dateien gibt es, weil die aktuelle Betrieb, also die Textengine, die wird jetzt auf Linux gemacht, mhm, und die hat Zugang zu den Dateien, die Linux zur Verfügung stellt, und diese Dateien werden eingelesen, weil die in mit den herkömmlichen Texteditoren verarbeitet werden oder generiert werden und die stehen als Datei zur Verfügung und deswegen gibt es die. Aber das ist nur deswegen, weil die aktuelle Textengine auf Linux läuft und weil, ja, Linux mit Dateien geht. Aber die Textengine an sich, es gibt keinen Begriff von Datei in der Textengine an sich. Ja?
Okay.
Und das ist genau, worum es geht. Also es gibt keine getrennten Dateneinheiten, sondern es gibt das eine einzige Datenspeicher in Textform und hier sind alle Daten abgelegt. Also wenn wir das weiterspinnen in der Softwarewerkstatt, dann weitermachen, dann kann man zu einem ganzen Betriebssystem kommen. Man kann die ganze Textwerkstatt so erweitern, dass man überhaupt alle Software in diesem System integriert und da gibt es tatsächlich keine Dateien mehr. In diesem Betriebssystem, da braucht man keine Dateien. dann hätte weil alles in dem Text drin ist.
Ja, ich hätte noch eine zweite Frage, wenn ich jetzt ein neues Projekt anfangen würde. Du hast ja vorhin gesagt, ich kann es mir als C++ oder als Java darstellen lassen. Sollte ich als C++-Fan jetzt das Programm in C++ starten, implementieren, oder sollte ich es jetzt in dieser Text-Engine-Sprache schreiben? Also wenn ich ein neues Projekt habe und dafür ein Programm schreiben will, welche Sprache sollte ich verwenden?
Also das, im Moment ist die Text-Engine ja noch nicht implementiert. Also ich habe letztes Jahr angefangen, ich habe einige interne Funktionen implementiert, aber es ist noch nicht so weit, dass man damit programmieren kann.
Ich meinte, was war die Idee, wie man sowas machen könnte, oder wie man das machen sollte?
Die Idee ist, das sollte eigentlich komplett frei sein.
Also
das, es werden keine Vorgaben gegeben oder so, sondern...
Das heißt, ich schreibe mein Programm in C++, gebe es einem anderen, der arbeitet es in Java weiter. Oder C#, weil man es ja in diese andere Sprache konvertieren kann.
Also wenn es soweit ist, dass dieses System existiert, dann kann man das auch machen. Aber dann ist man, wenn das weiter benutzt wird, ist die Idee so, dass das, wir denken jetzt heute in diesen Kategorien, weil wir es gewöhnt sind, dass ich entweder diese Sprache habe oder die andere. Aber die Idee ist, dass wenn man über solche Systeme verfügt, man nicht mehr so auf bestimmte Sprachen fixiert ist. Also man wird vielleicht bestimmte Funktionen mit einer Sprache schreiben, bestimmte andere Teile mit anderen, wiederum andere mit anderen, und dann wird das sich nicht immer mit derselben Sprache zeigen lassen, sondern je nachdem mit einer oder die andere. Und sogar innerhalb Funktionen kann man auch verschiedene Sprachen benutzen, weil man nicht mehr auf eine einzige Sprache beschränkt sein wird. Also vor allem das Zusammenspiel zwischen den Sprachen kann sich in einem solchen System komplett ändern.
Ja.
Und das wird nicht so fest wie heute sein.
Ja.
Ich habe noch eine Frage.
Keine Frage mehr? Okay, dann vielen Dank.
Ich hätte noch eine Frage.
War die? Ja, ich dachte jetzt nicht, dass der Vortrag schon zu Ende wäre. Die Effektivität, ist es, wenn man ein Programm schreiben will, wird es am Ende kompiliert, beziehungsweise diese Text-Engine ist eigentlich nicht in der Lage, binäre Dateien einzulesen, große binäre Dateien, also Full-HD-Videos, die 100 Megabyte brauchen, die in binär kodiert werden müssen. Das geht ja nicht.
Wieso geht das nicht?
Der hat einen Code verwendet, der kann wahrscheinlich auch binär lesen.
Ja, binär, ja. Ich meine, ja.
Also, ja, man muss natürlich programmieren, dass das eingelesen werden kann, aber das ist grundsätzlich schon drin, ne? Sowohl das Lesen wie das Generieren
von
Binärdateien, meine ich.
Ich glaube, im Grunde ist es halt das, dass man am Ende ein Programm schreibt und dass das Video an sich halt auch im Datenspeicher liegt. Also im Speicher von den Daten, die existieren, liegt das Video. Und im Speicher, wo die ganzen Programme liegen, ist halt ein Programm, der ein Video-Editor ist. Und mit der kann das halt abspielen. Mit der ganzen Codierung, die halt sehr, die ganzen Codex und sowas.
Das habe ich jetzt nicht verstanden.
Ja, egal.
Ich habe noch einen privaten Anwendungsfall, wo mich mal interessieren würde, wie ich es anfangen müsste. Und zwar schreibe ich über wahnsinnig kaputtes HTML, dass mir die W3C-Seiten immer in die Ohren werfen. Und im Laufe der Zeit wachsen halt meine Webseiten an mit immer mehr Text, dass ich immer die Übersicht verliere, wo ich gerade das Öffnen und Schließen Tag vergessen habe. Also eigentlich brauche ich einen Präprozessor, um Syntaxfehler zu vermeiden. Wie würde ich das mit der... Mikro bitte nochmal. Amalia. AMA. Wir hätten noch mehr... der HTML-Standard sagt, du darfst beim ersten Parsing-Fehler abbrechen oder du musst durchziehen. Wie würde ich anfangen, meine Grammatik zu implementieren und meine Textersetzung vornehmen zu lassen?
Also es gibt, du willst den bestehenden Code
ich
jetzt ändern oder neuen schreiben, dass ich darin...
Ich möchte die Textengine als einen Präprozessor für eine noch nicht existierende HTML-Seite verwenden.
Noch nicht existieren?
Ja.
Ja, dann kannst du erstmal die Semantik definieren, also worum es geht, welche Dateneinheiten es gibt, also die Semantik von dem, was du ausdrücken willst, modellieren. Mhm. Und dann kannst du die Struktur von den Dateien modellieren. Also die Semantik sagen, es gibt einen Hauptbereich und einen Nebenbereich oder einen Kopf und Fuß, also die Semantik von der Darstellung in Webseiten modellieren. Dann kannst du die Daten erfassen, indem du solche Texte schreibst. Also wenn es längere Prosa-Texte sind, in LibreOffice zum Beispiel oder in Textdateien. Und dann kannst du die Scripts schreiben, durch die man ausgehend von den Eingaben bis zu den fertigen HTML-Seiten kommt. Also das ist ja eigentlich ein Präprozessor. Ne? Das ist ja der ganze Universaltextinterpreter, also die es schon gibt, das Programm, das schon existiert, ist ein großer Präprozessor. Da braucht man nichts zu machen, es ist ja einfach so.
Hallo, ich wollte noch fragen wegen die Effizienz, weil ich habe zum Beispiel, wenn ich jetzt große Textdateien benutze, zum Beispiel so ein Buch, dann habe ich mal Beta gemacht mit Tix. Das ist ein bisschen eine ähnliche Idee. Ich beschreibe halt mein Bild und dann spuckt ein Bild raus, aber ich kann natürlich auch eine HTML-Seite ausspucken. Genau. Da habe ich das Problem, dass es bei Tix auf jeden Fall, dass es richtig langsam wird, nachdem ich mehr und mehr Beta habe. Wie sieht es bei dieses System aus? Kann ich da irgendwie so konvertieren, dass es trotzdem schnell bleibt, obwohl ich halt diesen Kraft habe, dass ich sehr viel ausdrücken kann?
Bei dem Universaltextinterpreter, also die Software, die schon existiert, ist es so, dass die sehr langsam ist. Auch. Also wenn das Projekt wächst, wenn die Komplexität groß ist, dann ist es langsam. Ja, also, bei der Text Engine, da es das noch nicht gibt, dann weiß ich das noch nicht. Ich sehe kein grundsätzliches Problem, daran zu arbeiten, dass die Performance besser wird. Aber das, so weit bin ich mit dem Projekt nicht. Das kann ich noch nicht beurteilen.
Okay, ja, aber ich kann mir vorstellen, dass du halt dein Text-Skript umsetzt in irgendwas, das schneller ist und dann das ausführst, dass du nicht halt jedes Mal das Skript interpretieren musst, sondern dann du hast irgendwas, das ist kompiliert und dann kannst du schneller ausführen. Mit dem Verlust, dass du dann den Skript nicht mehr ändern kannst bis den nächsten Durchlauf.
Ja gut, wir haben hier gesehen, dass bestimmte Einheiten sich aus anderen ergeben. Das ist eigentlich, was du jetzt hier erwähnt hast, das ist derselbe Prozess. Also man kann es natürlich so implementieren, dass diese Dateien, die generiert werden, dieser Text, der generiert wird, dann zwischengespeichert wird, also in Dateien ausgegeben wird und dass bei dem nächsten Durchlauf ich diese Dateien lese, die ich generiert habe. Also das sind alle Hilfen, die man machen kann, damit die Performance besser wird. Also ein System, das schon angedacht ist und das ist in dem Universaltext-Interpreter schon teilweise drin ist, ist eine Erkennung von den Abhängigkeiten von den Einheiten, sodass man weiß, welche sich aus welcher anderen ergeben. Dadurch ist es angedacht, eine Erweiterung einer Funktionseinheit in der Text-Engine zu implementieren, mit der man die automatische Generierung von dem System steuern lassen kann. Insofern, das wurde schon dieser Probleme, die sich durch die mehrfache Generierung ergeben, lösen. Aber die Implementationsfragen sind alles Sachen, die sich mit der Zeit ergeben werden.
Okay.
So, die Frage ist also ein bisschen komplizierter zum Hintergrund. Ich darf oder muss in letzter Zeit ein bisschen PLC-Code lesen und darf es bearbeiten. Macht immer mehr Spaß. Da gibt es dann innerhalb von einem Projekt oder kann es geben die verschiedenen Darstellungsarten des PLC-Codes, also Anweisungsliste, Blockschaltbild, also grafisch und bis strukturierter Text, der ist dann so ähnlich wie Perl, kann man sich vorstellen, ganz, ganz weit verwandt. Das sind ja furchtbar unterschiedliche Programmierparadigmen, die aber alle mehr oder weniger Maschine sagen, tu was, wenn was reinkommt. Mhm. Könnte da die Idee von diesem Universaltextinterpreter auch helfen, das irgendwie zu vereinheitlichen oder andersrum? Der ist ja wahnsinnig mächtig. Ich kann die wildesten Programmierparadigmen da wahrscheinlich realisieren und alle miteinander in einen Topf werfen. Wie kriege ich das für jemand, der sich in ein bestehendes Projekt einarbeiten will? Kann man damit irgendwie Hilfestellung leisten?
Das kann ich nicht so schnell beurteilen. Ich weiß nicht genau, was da zu machen wäre. Weil das weiß ich nicht, kann ich nicht so sagen.
Also grundsätzlich, ich nehme mal an, ich habe ein großes Projekt und jetzt gehen wir wieder zu den, wie soll ich sagen, Uni-Programmiersprachen. Ich habe da einen Teil in Java, einen Teil in C++, einen Teil in ANSI-C und einen Teil in Haskell zum Beispiel geschrieben. Und da kommt jetzt einer daher, der kennt sich nur mit Haskell aus und möchte jetzt an dem Projekt was arbeiten. Mhm. Dadurch, dass dann aber eigentlich alle Teile im Universaltext abgespeichert sind, kann der sich dann eine Struktur ausgeben lassen, sodass er da durchfindet?
Also grundsätzlich ist es so, dass man die Semantik hinter den verschiedenen Sprachen definieren sollte. Mhm. Und ob diese Arbeit jetzt sehr groß oder sehr klein ist, das kann ich nicht beurteilen. Also wenn man es ganz allgemein auslegt, dann ist das natürlich ein Haufen Arbeit. Weil die Semantik, man kann vieles ausdrücken und das wäre keine leichte Arbeit, das zu implementieren. Aber wenn die Semantik beschränkt ist, also wenn das, was man in diesem Skript tatsächlich macht, wenn man nicht so alle Möglichkeiten ausschöpft, dass die Sprachen geben, dann kann es durchaus sein, dass das schon machbar wäre. Aber das müsste man im Einzelfall sehen, was ist genau die Semantik der aktuellen Programme. Weil man musste erstmal die Semantik abbilden und dann die Leser programmieren, also die Parser, die den Quellcode nehmen und die erfassen. Also grundsätzlich ist das natürlich da drin, ne? Aber ob das machbar ist, das ist eine andere Frage. Okay. Kann man vielleicht die Sprache lernen?
Dann brauche ich es nicht mehr.
Das weiß ich nicht so schnell.
Habe ich das richtig verstanden, dass bei dir Text immer UTF-8 ist?
Text immer UTF-8 ist? Also grundsätzlich nicht. Die Text-Engine ist auf UTF-8 ausgelegt.
Ah ja. Okay.
Aber es ist keine grundsätzliche Frage. Also grundsätzlich kann man alle möglichen Zeichensätze unterstützen.
Ich habe nur vorher keine Umlaute gesehen, deswegen dachte ich frage mal.
Okay.
Kannst du vielleicht nur die Webseiten zeigen und der Quellcode und Mailingliste und so? Also einfach nur das, dass man weiß, wo man das findet.
Ja. Es gibt ein Projekt zu der Text Engine. einer Webseite dazu. Die Webseite heißt text-engine.de. Ich habe gerade hier keinen Webzugriff, aber das ist die Webseite text-engine.de. Hier wird der Quellcode ist drin, also der aktuelle Stand ist immer da nachzuvollziehen. Dann gibt es eine Mailingliste, die angelegt wurde für die Interessenten. Auf der Webseite kann man die Adresse finden. Ja, und bei Interesse könnt ihr euch da anmelden. Also text-engine.de, da findet ihr alles, was rund um dieses Projekt passiert. Danke.